Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 52. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 51 Videos und Podcasts der letzten 3 Jahre können Sie jederzeit nachträglich ansehen und anhören. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser monatlichen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die einmal im Monat am Donnerstag um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy und Spotify etc. jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben uns erhalten. Heute lautet unser Thema Haftung, Damoklesschwert oder Papiertiger, Aufsichtsräte im Dilemma zwischen Realität und Gesetz. Heute mit unserem Gast, Frau Professor Dr. Julia Redenius-Höfermann. Herzlich willkommen, Frau Redenius. Wie geht es Ihnen?
Gut, lieber Herr Ruther, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, die nächste Stunde mit Ihnen zu gestalten. Und auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch sehr, weil wir hier heute eine absolut erfahrene und ausgewiesene und langjährig in dem Thema Corporate Governance arbeitende Person als Gesprächspartner haben. Aber vielleicht die Details. Frau Professor Redenius-Höfermann ist Professorin für bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Frankfurt School of Finance and Management. Weiterhin ist sie Direktorin des Corporate Governance Institute, liebevoll CGI genannt, und des Frankfurter Competence Center for German and Global Regulation. Das CGI leitet sie gemeinsam mit Professor Christian Strenger. Professor Strenger war unser Aufsichtsratstalk-Gast im Herbst 2022. Das FCCR leitet Frau Redenius gemeinsam mit Professor Roland Koch, der ebenfalls dieses Jahr schon im März bei uns Gast in unserem Aufsichtsratstalk. Aber zu Frau Redenius. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Paris II und München mit einem Schwerpunkt im europäischen und internationalen Wirtschaftsrecht promovierte sie seinerzeit bei Professor Dr. Germain zu einer gesellschaftsrechtlichen Arbeit zum Thema Haftung von Vorstand- und Aufsichtsratsmitgliedern von Aktiengesellschaften im deutsch- und französischen Recht. Natürlich mit Summa cum laude. Neben ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten Paris II und Paris VII hat sie als Anwältin bereits praktische Erfahrung in Paris sammeln dürfen. Sie hat die Zulassung zur Anwaltschaft in Paris und Düsseldorf. Am Ende 2006 bis 2012 war Frau Redenius wissenschaftliche Assistentin vom Professor Theodor Baums. Die Insider wissen, Professor Baums ist der Vater des deutschen Corporate Governance Codexes. Frau Redenius wurde 2017 mit einer Schrift im Themenbereich des Unternehmensrechts und der Rezeption nachbarwissenschaftlicher Erkenntnis vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität habilitiert. Forschungsaufenthalte führte sie unter anderem als Visiting Scholar an die Columbia Law School, New York. Sie ist Research Fellow am Institut für Law and Finance sowie am Institut for Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität. Das aber noch nicht genug. Sie ist Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Berufsverband der Compliance Manager, ein ganz wichtiger Berufsstand, Mitglied des Roundtable Compliance, Mitglied des Arbeitskreises Corporate Governance bei der DVFA und Alumna des Fast-Track-Programms der Robert-Bosch-Stiftung. Sie ist darüber hinaus Mitglied in verschiedenen wissenschaftlichen Vereinigungen und Vereinen, unter anderem Zivilrechtslehrvereinigung, Deutsch-Französische Juristenvereinigung, Wissenschaftliche Vereinigung, Deutscher Juristentag und, und. Sie publiziert regelmäßig zu ihrem Hauptforschungsthema im Bereich Corporate Governance und im Herbst erscheint ein von ihr und Frau Professor Christina Barnier herausgegebenes Handbuch mit dem Titel Nachhaltigkeit und Transformation im Unternehmen. Frau Redenius, Sie beschäftigen sich schon so viele Jahrzehnte mit dem Thema Haftung und Sie sind nicht umsonst Frau Corporate Governance in Deutschland, wenn ich das so formulieren darf, sondern Sie sind auch Chefin eines kleinen Familienunternehmens. Sie sind verheiratet und haben 4 Kinder. Und da muss ich einfach fragen, wie sieht es denn mit der Family Governance und Compliance aus, Frau Redenius? Wie bewerten Sie die Corporate Governance in deutschen Familienunternehmen?
Ja, lieber Herr Ruther, vielen Dank zunächst einmal für die freundliche Einführung, die netten Worte. Es ist viel zu viel der Ehre. Und ob ich ein Familienunternehmen leite, das sollen andere bewerten. Wer dort die Führung und Aufsicht hat, die Mehrheiten in der Hauptversammlung, das sehen sicherlich die einzelnen Familienmitglieder alle nochmal anders. Insbesondere auch, weil dieser Kosmos sich nicht nur auf die 6 Personen beschränkt, sondern viele weitere Stakeholder wie Großeltern, Schule, Sportverein noch hinzukommen. Aber Scherz beiseite. Sie haben mich gefragt, wie es um die Governance in Familienunternehmen insgesamt steht. Das ist bekanntermaßen nicht mein Hauptsteckenpferd, aber vielleicht darf ich mir trotzdem ein kurzes Urteil dazu erlauben. Besonderheit bei den Familienunternehmen ist sicherlich, dass ihre Strukturen so wahnsinnig vielfältig sind. Von den verschiedenen Gesellschaftsformen über die Frage der Führung, der Aufsicht hin zur Frage der Unternehmensnachfolge. Und allen gemeinsam ist sicher die Frage der Beständigkeit des Unternehmens, der Identifikation mit dem Unternehmen. Und dabei ist eine gute Governance wichtig. Und auch wenn es immer noch die stark auf einen Patriarchen ausgelegten Modelle gibt, so ist doch mein Eindruck, dass sich einiges tut im Sinne guter Corporate Governance.
Ja, und man beobachtet ja sehr viel Entwicklungen in dem Bereich. Nicht, dass es einzelne Codices gibt für Familienunternehmen, dass man sogenannt von Family Governance spricht, getrennt von Corporate Governance, sondern es ist dort meiner Meinung nach eine größere, vielfältigere Entwicklung als bei diesen, sage ich mal, starren, kapitalmarktorientierten regulatorischen Vorschriften, weil es dort, wie Sie sagen, ja auch einfacher ist. Ich habe nur eine Rechtsform, ich habe die Basis des Aktiengesetzes etc. Aber lassen Sie uns das noch vielleicht noch mit einem Gedanken vertiefen. Sie haben ja seinerzeit mitgearbeitet an den Governance-Leitlinien für Nachhaltigkeit im Mittelstand. Da haben Sie, glaube ich, sogar die Expertenkommission geleitet, zusammen mit Armit, und haben dort Leitlinien vorgelegt. Können Sie da vielleicht noch mal sagen, wie es seinerzeit dazu kam und wie hat es denn die Zielgruppe, das heißt der Mittelstand, überhaupt zur Kenntnis genommen?
Also das gegenwärtige regulatorische Umfeld ist mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit gerade für den Mittelstand herausfordernd. Es gibt eine hohe Regulierungsdichte, steigende Kosten, gleichzeitig hohe Erwartungen an die Umstellung zur nachhaltigen Unternehmensführung. Und dabei stellt das Thema Nachhaltigkeit insbesondere auch wegen zukünftiger Regulierungsmaßnahmen, aber auch aufgrund aktueller Marktentwicklung den Mittelstand vor sehr große Herausforderungen. Aufgrund der großen Spannweite und der individuellen Besonderheiten der mittelständischen Unternehmen, und das haben wir ja gerade auch schon für die Familienunternehmen, die ja zum Teil zum Mittelstand gehören, ist die Orientierung an den bestehenden Kodizes oder Standards, die ja meist, das haben Sie auch schon gesagt, für börsennotierte Konzerne entwickelt wurden, oftmals ungeeignet oder praktisch schlichtweg nicht möglich. Vielmehr sind hier die spezifischen Eigenschaften für eine nachhaltige Geschäftsführung als besondere Stärke in den Mittelpunkt von Handlungsempfehlungen zu stellen, um Und um der daraus resultierenden extremen Heterogenität der Governance im Mittelstand und den bestehenden Fragestellungen entgegenzuwirken, hat sich im Juli 22 eine Expertenkommission gebildet, unter meinem Vorsitz gemeinsam mit der Kollegin Christina Barnier aus Gießen. Und unser Ziel war es, Governance-Leitlinien für Nachhaltigkeit im Mittelstand zu erarbeiten. Wir hatten ein extrem ambitioniertes Ziel, nämlich die Leitlinien Anfang 23 zu veröffentlichen. Und dieses Ziel konnten wir auch erreichen. Wir haben uns damals bewusst für eine rein akademische Führung entschieden, um mit Blick auf die Interessengruppen neutral zu bleiben und den Eindruck von Einseitigkeit zu vermeiden. Die Expertenkommission hat sich also das Ziel gesetzt, einen praxisnahen, anwendungsorientierten Governance-Leitfaden für Nachhaltigkeit im Mittelstand zu erarbeiten. Und im Mittelpunkt steht dabei die Überzeugung, dass jedes Unternehmen individuell die für sich relevanten Nachhaltigkeitsaspekte wählen und umsetzen können muss, um so auch weiterhin einen produktiven Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Betriebe zu leisten. Und letztlich wird jedes Unternehmen selbst in Bezug auf Nachhaltigkeit entscheiden müssen, welche Maßnahmen in Bezug auf Nachhaltigkeit wie umgesetzt werden sollen. Nachhaltigkeit muss im Sinne des Unternehmensinteresses mit Leben erfüllt und umgesetzt werden und ist folglich als unternehmerische Entscheidung zu verstehen. Es soll nicht alles vom Gesetzgeber kommen, sondern es soll als Chance verstanden werden, als unternehmerische Entscheidung. Und aus diesem Grund stellt die Expertenkommission wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisnahe Handlungsempfehlungen in Form von Grundsätzen, die erläutert werden, und Best-Practice-Beispiele dar, anhand derer die Unternehmen dann eigenständig eine nachhaltige Governance erarbeiten, etablieren sollen. Und ganz bewusst haben wir darauf verzichtet, die gesetzlichen Vorgaben nochmal zu wiederholen. Ich darf es nochmal betonen, für uns als Expertenkommission ist es wichtig, dass Nachhaltigkeit als unternehmerische Chance verstanden wird. Und die Arbeit der Kommission ist auch noch nicht beendet mit Veröffentlichung der Leitlinien, sondern wir wollen uns in regelmäßigen Abständen, und das nächste Mal soll im Herbst dieses Jahres passieren, um insbesondere an den Best-Practice-Beispielen noch weiter zu arbeiten. Sie haben es auch gesagt, wie hat der Mittelstand unsere Leitlinien zur Kenntnis genommen? Wir sind auf großes Interesse gestoßen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass der Mittelstand noch stärker auf die Leitlinien verweist, zum Beispiel im Rahmen der Unternehmenskommunikation. Und so haben wir es auch in unserer Präambel formuliert.
Ja. Also wer Verantwortung hat im Mittelstand und diese Leitlinien noch nicht kennt, dem kann ich das nur ans Herz legen und sie sich mal downzuloaden und sie sich zum Inhalt zuzuführen.
Und die Expertenkommission freut sich auch über kritische Anmerkungen dazu.
Ja, das stimmt auch. Ne? Ja, dann nähern wir uns mal dem Thema, machen wir an der Stelle wieder unser Spiel mit unseren Zuschauern und Zuhörern, unsere Wiederholungstäter wissen. Ich stelle Ihnen jetzt, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, eine kurze Frage, die Sie dann bitte im Chat mit einem Kurzkommentar, möglichst mit einem Schlagwort oder zweien, beantworten. Und die Frage lautet heute, was ist der wichtigste Wert guter Governance? Man kann da ja vieles nennen, aber was ist für Sie persönlich der wichtigste Wert guter Governance? Bitte möglichst nur mit kurzen, wenigen Worten antworten, damit wir das mit dem linken Auge ein bisschen verfolgen können. 3, 2, 1 und ab mit dem Sendeknopf und dann lesen wir das alles in den Kommentaren. Frau Redenius, Sie sind unter anderem Mitherausgeber der Festschrift zum 80. Geburtstag von unserem sehr geschätzten Professor Christian Strenger, schon erwähnt, unserem Aufsichtsrats-Talkgast Nummer 19 aus dem Herbst 22. Und die Festschrift lautet vom Wert guter Governance. So bin ich nämlich auf die Frage gekommen. Und da haben Sie auf 682 Seiten über 60 Beiträge namhafter Koryphäen gesammelt. Und ich frage jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer, Sie sollen in wenigen Worten den besten Wert nennen. Aber ich frage Sie natürlich auch, Frau Redenius, was ist für Sie der wesentlichste Wert einer guten Governance?
Lieber Herr Ruder, das ist eine sehr gute Frage und gar nicht so leicht zu beantworten und vielleicht sogar eher Thema für eine ganze wissenschaftliche Ausarbeitung. Aber vielleicht lässt sich der wesentliche Wert guter Corporate Governance dahin festhalten, dass im Mittelpunkt das Unternehmensinteresse steht und dieses durch gute Unternehmensführung und Unternehmensaufsicht gefördert und geschützt werden soll und muss. Und für mich geht es bei all der Diskussion um Verbesserung der Corporate Governance nicht unmittelbar um die Stakeholder, also um Vorstand, Aufsichtsrat, Investoren, sondern um das Unternehmen. Und für mich müssen die Reformvorschläge im Ergebnis das Unternehmen in den Mittelpunkt stellen.
Ja, das finde ich einen sehr guten Ansatz, weil sich dann vieles auch relativiert in diesen sogenannten Diskussionsforen und Reformvorschlägen. Ich sehe so aus dem Auge, es sind so mehr so Werte, die genannt werden, Transparenz, Offenheit, Vertrauen, Blick fürs Ganze. Aber Unternehmensinteresse ist nach wie vor, das kann ich nur unterstreichen, sollte das oberste Interesse sein. Aber jetzt kommen wir zu unseren...
Die Werte, die genannt werden, die beziehen sich dann ja, oder man kann alle daraus ableiten, aus dem Unternehmensinteresse. Ja, die Transparenz fördert das, beziehungsweise durch die Transparenz kann man das Unternehmensinteresse dann auch wieder nach draußen tragen. Beim Thema, ja, also diese ganzen Themen, die kann man irgendwo wieder unter das Dach des Unternehmens zurückführen.
Aber jetzt kommen wir zum Thema Haftung, Damoklesschwert oder Papiertiger, haben wir ein bisschen reißerisch formuliert. Aufsichtsräte im Dilemma zwischen Realität und den zahlreichen Gesetzen. Da vielleicht nochmal ganz kurz meine so Lieblingsdefinition für jeden Verantwortungsträger. Was ist überhaupt Verantwortung? Und zur Erinnerung, meiner Meinung nach gibt es drei Arten von Verantwortung. Egal, was ich im Leben mache, ob ich Aufsichtsrat, Vorstand oder einfach nur sonst in einer Organisation Verantwortung habe. Drei Arten von Verantwortung. Das ist die aktive Verantwortung, die jemand trägt. Das ist die sogenannte Zuständigkeitsverantwortung. Das ist eigentlich logisch. Dann ist das die passive Verantwortung, zu der jemand gezogen wird. Das ist so die Rechenschaftsverantwortung. Die kommt dann eher von außen. Und dann gibt es noch die dritte Bedeutung, und da sind wir jetzt bei unserem Thema, Verantwortung als Haftung für ein Fehlverhalten. Einerseits einer rechtlich-legalen Haftung oder natürlich andererseits einer persönlichen, legitimen Haftung, so nach dem Worte schon von Haften im Sinne von Anheften, also zur Übernahme eines Schadens durch einen anderen als den unmittelbar Betroffenen. Das bedeutet, beiden Fällen die Verpflichtung zum Schadensersatz, Haftpflicht in materieller und, was viel bedeutender ist, meiner Meinung nach für Aufsichtsräte, immaterieller Sicht, das heißt Amts- und Reputationsverlust. Wie würden Sie denn jetzt, fangen wir doch einfach mal Tour de Raison mit einem Überblick an, Frau Redenius, wie sehen Sie denn den Zustand des deutschen Haftungsregimes im Bereich Corporate Governance? Und vielleicht können wir das, die Antwort ist ja nun komplex, sie ein bisschen aufteilen in, fangen wir an mit aktueller Stand, vielleicht dann welche wesentlichen Schwachstellen, Wegfehler, und Sie hatten vorhin schon das Zauberwort genannt, welche Reformgedanken sind denn im Moment in der Diskussion? Also fangen wir mal an, wie sehen Sie den aktuellen Zustand des deutschen Haftungsregimes im Bereich Corporate Governance?
Also wir alle reden immer von Haftung, und wenn etwas schief läuft, dann soll diese immer verschärft werden. Dabei sind meines Erachtens, wenn wir uns die materiellrechtlichen Voraussetzungen, also die Pflichtverletzung, Schaden, Kausalität, das Verschulden, die sind aktienrechtlich streng genug geregelt. Und wo es hakt teilweise, ist bei der Geltendmachung. Denn wer hat denn die Haftung durchzusetzen? Und grundsätzlich ist der Aufsichtsrat, hat den Schadensersatzanspruch gegen den Vorstand durchzusetzen und der Vorstand hat einen Anspruch gegen den Aufsichtsrat durchzusetzen. So, da können wir gleich sicherlich nochmal drüber sprechen, dass dieses In-sich-Konstrukt ist nicht immer so einfach aufzulösen, insbesondere wenn es sich auf beiden Seiten um aktive Organmitglieder innerhalb der Gesellschaft handelt. Sie haben mich gefragt, wo muss Haftung reformiert werden? Nochmal, die materiellrechtlichen Voraussetzungen, die sind streng genug. Fraglich ist, ob die Haftung, wie sie derzeit ausgestaltet ist, tatsächlich verhaltenssteuernd wirkt oder ob es nicht Sinn macht, über Haftungshöchstgrenzen nachzudenken. Also, dass ein Vorstand, ein Aufsichtsrat weiß, was sein maximales Haftungsrisiko wäre. Und als drittes zu den aktuellen Reformbestrebungen, also seitens des Gesetzgebers liegt da nichts vor. Wenn überhaupt, dann gehen solche Reformbestrebungen meist in Richtung Verschärfung. Ich denke aber, man muss eher in Richtung Verhaltenssteuerung denken. Das Thema ist aber nicht auf der Agenda in Berlin. Trotzdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr intensiv an dieser Frage der Haftungsreform zu arbeiten.
Ja, Sie haben das ja auch schon angedeutet. Letzten Monat, das ist noch gar nicht so lange her, haben Sie ja im Fachmagazin der Aufsichtsrat den sogenannten Werkstattbericht aus einer letzten Veranstaltung an der Frankfurt School veröffentlicht mit der Überschrift Neue Ansätze für eine zeitgemäße Corporate Governance mit einigen konkreten Reformanregungen. Wie sehen Sie denn diesen Reformgedanken auch, Sie sagten gerade das Zauberwort Webfehler, Durchsetzung, Wahrnehmung einer eventuellen Causa. Wie sehen Sie denn da die Rolle des Staates, das heißt Staatsanwaltschaft, Gerichte, sind die hilfreich? Weil wenn ich aktuelle Beispiele angucke, da muss ich jetzt nicht nur Wirecard nehmen, sondern andere, wo über Jahrzehnte schon fast man versucht, Haftung zu realisieren, aber doch nicht zum Ergebnis kommt. Also wie sehen Sie hier den Regulator beziehungsweise die Exekutive, Staatsanwaltschaft und Gerichts?
Also die Staatsanwaltschaft, die würde ich hier gerne ausblenden, weil das ist dann auf der strafrechtlichen Ebene. Ich konzentriere mich ja immer auf die aktienrechtliche Ebene. Wirecard ist für mich so ein Beispiel. Da war so viel kriminelle Energie mit involviert. Das kann kein Gesetz auffangen. Und wir sollten nicht von diesen ganz schwerwiegenden Negativbeispielen her denken, sondern eher im Sinne der guten Corporate Governance und wie kann Haftung dahin reformiert werden, dass sie auch verhaltenssteuernd wirkt. Bei den Gerichten ist es sicherlich auch nicht immer einfach, denn wir haben immer noch dieses Problem, dass wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, ist es immer schwieriger, dann sich wieder in die Situation zu versetzen, als eine Entscheidung getroffen wurde. Deswegen ist es auch gut, dass es im Gesetz die Business Judgment Rule gibt, wonach dann ganz klar keine Pflichtverletzung vorliegt, wenn die verschiedenen Voraussetzungen vorliegen, also wenn der Vorstand auf der Grundlage angemessener Informationen annehmen konnte, zum Wohle des Unternehmens zu handeln, auch wenn dabei dann ein Schaden entsteht. Wir wollen keine Risikohaftung. Ja, wir wollen, dass der Vorstand im Sinne des Unternehmens handelt und das kann auch mal risikoreiche Geschäfte sein. Wie gesagt, auf der Ebene der materiellrechtlichen Voraussetzungen ist das Ganze streng genug, vielleicht sogar zu streng geregelt. wenn ich es mir anschaue, das große Dilemma liegt darin, dass der Schadensersatzanspruch vom Aufsichtsrat gegen den Vorstand bzw. vom Vorstand gegen den Aufsichtsrat grundsätzlich geltend gemacht werden muss. Was kann aber in einem solchen Fall dann auch ans Licht kommen? Ist der Aufsichtsrat seinen Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen, ja, in seiner Aufsicht des Vorstands, oder hat er sich vielleicht dann auch schadensersatzpflichtig gemacht? Also ein aktueller Aufsichtsrat, wird er wirklich den aktuellen Vorstand dann schadensersatzpflichtig machen? Aufgelöst werden kann diese Situation eigentlich nur, wenn der in Anspruch genommene Vorstand kein aktives Organmitglied mehr ist. Ja, das sind Fälle, die wir sehen, aber dass tatsächlich mal ein aktiver Vorstand von einem aktiven Aufsichtsrat in die Pflicht genommen wird, das ist doch eher selten.
Ja. So, aber das ist jetzt so eine klassische Dilemmata-Situation, die Sie beschreiben. Der Aufsichtsrat, das weiß mittlerweile jeder, seitdem her die Urteil, muss einen eventuellen Verdacht nachgehen, muss schauen, ob eine Pflichtverletzung da ist und die entsprechenden Konsequenzen einleiten, hat Angst, dass er eventuell den Ball zurück ins Tor kriegt. Gibt es weitere Dilemmata-Situationen, wo einfach zwischen Realität und vom Gesetz angenommene Realität es in der Praxis ganz anders aussieht?
Ja, Sie haben jetzt gerade auf das ARAG-Urteil abgezielt. Tatsächlich, also grundsätzlich besteht diese Verpflichtung des Aufsichtsrats, einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Wer könnte den Anspruch noch geltend machen? Die Hauptversammlung. Da haben wir häufig das Problem, dass die Mehrheiten einfach nicht zustande kommen. Und als weitere Option gibt es ja die Möglichkeit, dass eine Aktionärsminderheit einen solchen Anspruch geltend macht.
Ja. Wie sehen Sie in dieser ganzen Gemengelage des Themas Haftung dieses Zauberwort D&O-Versicherung? Weil man hört nicht selten diesen klassischen Satz: Ja, ich bin D&O versichert, Haftung ist nicht so wichtig.
Also ich glaube, allen ist die Haftung bewusst. Ja, das Haftungsrisiko steht bei Aufsichtsräten teilweise nicht mehr im Verhältnis. Also der Aufsichtsrat haftet theoretisch mit Haus und Hof. Und die durchschnittliche Aufsichtsratsvergütung steht dazu nicht unbedingt im Verhältnis. Auf diesen Gedanken können wir nochmal zurückkommen, nämlich diese Frage des Sanktionen versus Reparationsgedanken. Aber zur D&O-Versicherung, das ist grundsätzlich ein gutes Schutzinstrument. Aber auch die D&O-Versicherung bietet auf keinen Fall einen allumfassenden Schutz. Und die Organmitglieder tun gut daran, sich diese Versicherungspolicen genau durchzulesen. Was ist genau versichert, bis zu welcher Höhe, werden die Verfahrenskosten übernommen. Und man muss natürlich auch gucken, dass durch eine solche D&O-Versicherung die Verhaltenssteuerung nicht gänzlich ausgehebelt wird. So, wie macht man das? In der Regel durch einen Selbstbehalt. Da ist natürlich das Problem, dass dieser Selbstbehalt wiederum ebenfalls versichert werden kann. Und dann ist klar, in Fällen von Vorsatz, da greift auch keine D&O-Versicherung. Keine Haftpflichtversicherung dieser Welt haftet bei Vorsatz. Das ist bei uns zu Hause, ja, wenn wir irgendwas vorsätzlich runterschmeißen, würde da auch keine Versicherung den Schaden übernehmen.
Ja, und es ist ja dann auch immer so, wie Sie es gerade schon gesagt haben, D&O-Versicherungen haben ein bestimmtes Budget, eine bestimmte Deckungshöhe. Und sehr oft sind die D&O-Versicherungen ja sogenannte gemeinsame D&O-Versicherung, Vorstand und Aufsichtsrat. Und dann ist immer die Frage, meistens ist es ja nicht eindeutig nur die eine Seite oder die andere Seite, sondern sind beide im Kreuzfeuer. Und dann ist, wenn dann die D&O-Versicherung überhaupt greifen würde, in welcher Reihenfolge werden eventuelle Themen abgedeckt?
Genau.
Ich will mal ein Wort von vorhin. Sie haben gesagt, richtigerweise Business Judgment Rule, der Vorstand und auch der Aufsichtsrat haften nicht für Risikogeschäfte. wenn sie dann vernünftigerweise vorbereitet sind, mit einigermaßen guter Informationsbasis ausreichend bewertet, analysiert und diskutiert worden. Das ist halt unternehmerisches Leben. Das ist richtig. Aber jetzt stellt jemand im Kommentar eine ganz interessante Frage. Haftet jemand, wenn Entwicklungen verschlafen wurden und dadurch das Unternehmen nachhaltig in Schieflage geraten ist? Ist das von der Business Judgment Rule noch abgedeckt oder ist das eventuell der Grund für eine Schadensregulierung?
Das wird man sich im Einzelfall anschauen müssen. Also konnte man das vorhersehen? Hätte man auch solche Entwicklungen mit in die Diskussion einbeziehen müssen? Hätte man vielleicht auch dazu ein Gutachten einholen müssen? Das werden sich Gerichte hinterher ganz genau anschauen. Ja, und deswegen ist die Regelung des 93 ist ja sehr allgemein gehalten. Und das ist auch gut so, dass man da auch noch einen gewissen Spielraum hat der Auslegung. Ja, das ja. ist, sage ich den Studenten auch immer, das finden die teilweise blöd, dass unsere Vorgaben nicht weiß oder schwarz sind, sondern es gibt immer eine Auslegung. Und der Aufsichtsrat muss nachweisen, dass er sich im Sinne der Kriterien der Business Judgment Rule, dieser vier Kriterien, ausgiebig mit der Entscheidungsfindung auseinandergesetzt hat, um dann auch in diesen sicheren Hafen dann zu kommen, den ja die Business Judgment dann
ist macht. Ihnen eigentlich sind ja oder sind Ihnen eigentlich Fälle bekannt, wo tatsächlich am Ende des Tages ein Aufsichtsgremium oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder in Regress genommen worden sind? Weil eigentlich lesen wir ja immer nur, wenn Vorstände und Geschäftsführer etwas auf die Finger bekommen und dann entsprechend entweder mit Freiheitsstrafen oder mit materieller Leistung haften müssen. Aber kennen Sie prominente Fälle, die öffentlich sind im Aufsichtsgremienbereich?
Also da muss man natürlich auch immer gucken, wo werden diese Sachverhalte dann auch geregelt. Auch da müssen wir wieder differenzieren zwischen den strafrechtlich relevanten Sachverhalten und den privatrechtlichen, also den rein aktienrechtlichen Sachverhalten, die man natürlich versucht, nicht bei den ordentlichen Gerichten, sondern eher in den Schiedsgerichten zu lösen. Vorteil, die Presse ist ausgeschlossen und das Ganze muss nicht an die große Glocke gehängt werden. Das erleichtert es manchmal, aber grundsätzlich haben wir jetzt mal ein paar Ausnahmen jetzt mal davon abgesehen, ist es jetzt nicht so, dass jetzt es ständig zu Schadensersatzverfahren kommt.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein, ich sehe das genauso, weil mir würde jetzt auch kein ernsthaftes Beispiel einfallen. Das ist, glaube ich, auch so eine Beruhigungspille und schläfert viele im Aufsichtsrat ein, weil sie sagen, ja, jeder redet von Haftung, es gibt dauernd Kurse, die ich besuchen muss, aber passieren tut mir dann trotzdem nichts. Wobei, wir kennen ja diesen alten Spruch vom Vater der sozialen Marktwirtschaft, Walter Eucken, der seinerzeit formuliert hat, wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen. Oder konkret für die Wirtschaft, Haftung ist nicht nur eine Voraussetzung für die Wirtschaftsordnung des Wettbewerbs, sondern überhaupt für eine Gesellschaftsordnung, in der Freiheit und Selbstverantwortung herrschen. Und Sie haben ja nun mit vielen Aufsichtsräten zu tun, Frau Redenius. Wie würden Sie denn das persönlich einschätzen? Akzeptiert der deutsche Aufsichtsrat seine persönliche Haftung?
Der Aufsichtsrat ist sich der Haftung sehr bewusst und da kann ich mich nur noch mal wiederholen, das Haftungsrisiko steht teilweise nicht im Verhältnis, wenn man bedenkt, ja, dass der Aufsichtsrat im Zweifel mit Haus und Hof haftet, mit allem, was er hat. So. Und wenn wir uns dann die durchschnittliche Aufsichtsratsvergütung anschauen, da das läuft nicht, das läuft nicht dann immer ganz gerade. Und deswegen habe ich auch ein Reformmodell vorgestellt, und das kann man genauso auf den Vorstand auch anwenden, dass sich an der im Unternehmen erhaltenen Vergütung orientiert. Das ist, damit ändert sich natürlich der Charakter der Haftung, nämlich von diesem Reparationsgedanken hin zu einem Sanktionsgedanken. Ja, also wir bekommen nicht mehr, und das ist ja in den seltensten Fällen, die volle Summe wieder, sondern der Aufsichtsrat soll sanktioniert werden.
Dann müsste aber parallel natürlich die Geltendmachung, die Durchsetzung natürlich zügig passieren, damit dann diese reduzierte Summe auch tatsächlich angewendet werden kann. Und dann hat es sie vielleicht eine ernstzunehmenden Charakter, wo jeder sich überlegt, bevor er sich einer Entscheidung enthält, mit Ja oder mit Nein stimmt.
Das hätte wahrscheinlich eine durchaus verhaltenssteuerndere Wirkung als jetzt dieser totale Reparationsgedanke. Ja, aber das wäre eine ganz große Reform, auch im dogmatischen Sinn, ja, weg von dieser Reparation hin zur Sanktion.
Würde natürlich auf der anderen Seite auch die D&O-Welt etwas verändern und revolutionieren, weil dann brauchen wir ja andere, wahrscheinlich maßgeschneiderte Modelle und Versicherungsverträge für die einzelnen Organe oder Bereiche, die da zuständig sind.
Ja, beziehungsweise man wüsste einfach, man könnte viel mehr definieren, was denn das Haftungsrisiko wäre. Ja, weil das ja dann an der Vergütung dann orientiert wäre.
Wir haben ja in Deutschland schon auch teilweise, Sie haben das gerade angesprochen, sogenannte Rückforderungsvereinbarungen, liebevoll Clawback-Klauseln, Rückforderungs- oder Rückgewährklausel kommen zur Anwendung, insbesondere bei Anstellungsverträgen, bei Vorständen von börsennotierten Unternehmen. Bei Aufsichtsräten habe ich das eigentlich noch nicht gesehen. Was ist Ihre Meinung? Sollten Clawback-Klauseln auch für Aufsichtsräte eingeführt werden?
Also Clawback-Klauseln sind theoretisch ein sehr gutes Tool. Aber auch hier wieder haben wir das Problem, wie werden die in der Praxis dann tatsächlich durchgesetzt? Wann greifen sie genau? Wie müssen sie formuliert sein, damit sie dann auch tatsächlich durchgesetzt werden können? Also da haben wir in Deutschland auch eine große Diskussion, wie diese Clawback-Klauseln tatsächlich formuliert werden müssen, damit sie dann auch greifen. Aber Clawback sind zumindest ein vertragliches Instrument, mit denen ich einen Teil der Vergütung zurückfordern kann. Und wir finden wieder meinen Gedanken der Sanktion, ja, viel mehr als der Reparation.
Sie haben ja auch den internationalen Überblick. Wie steht Deutschland zu diesem Thema im Vergleich zu, nehmen wir mal den US-amerikanischen Raum oder zu anderen europäischen Ländern? Sind da Clawback-Klauseln häufiger oder weniger als in Deutschland?
Da wird man die Diskussion um allgemeine Geschäftsbedingungen nicht führen, die wir ja in Verbindung mit den Clawbacks im deutschen Recht immer wieder führen. Ja, also die größte Hürde im deutschen Recht mit den Clawbacks ist, wie sind sie zu formulieren, damit sie auch tatsächlich greifen und eine tatsächliche Relevanz bekommen. Anders als jetzt in den USA.
Lassen Sie uns mal zu einem anderen Stichwort gehen. Sie hatten das vorhin schon erwähnt, Aktionärsklage. Sie hatten bereits 2020 auch wieder in einer Fachzeitschrift, diesmal in die Aktiengesellschaft, eine empirische Bestandsaufnahme zur Aktionärsklage nach 148 veröffentlicht und in diesem Zusammenhang natürlich auch das Thema Haftung. Gibt es aktuellere Studienergebnisse dazu, beziehungsweise wie sehen Sie heute den Stand bei den Aktionärsklagen in Deutschland?
Also der Stand zu 2020 hat sich nicht groß verändert. Auch hier kann man sagen, dass die Actio pro Socio, also die Aktionärsklage nach 148, theoretisch eine gute Idee darstellt. Denn sie könnte das vorhin bestimmte Dilemma aufheben, ja, dass der Aufsichtsrat den Vorstand verklagen muss und andersrum. Das Problem beim 148 Aktiengesetz ist aber, dass die Minderheitsaktionäre erst einmal die Kosten tragen müssen. Sie müssen die Voraussetzungen darlegen, damit das Verfahren überhaupt eröffnet wird, weil wir ja dieses zweistufige Verfahren haben. Und am Ende, auch wenn es dann zu einem Schadensersatz, zu einer Schadensersatzzahlung seitens Aufsichtsrat oder Vorstand käme, also erfolgreich dieser Anspruch durchgesetzt würde, bekommen die Aktionäre dieses Geld ja nicht unmittelbar, sondern es fließt ja zurück in die Gesellschaft. Die Aktionäre haben ja nur den Anspruch der Gesellschaft durchgesetzt. So, und jetzt müssen sie erstmal eine solche, ich nenne es jetzt mal Mutter Teresa, finden, die bereit ist, erstmal auf eigene Kosten einen solchen Anspruch durchzusetzen. Und dann haben wir einfach das Problem des Nachweis der Voraussetzung, ja, dass diese Aktionärsminderheit darlegen kann, dass eine Pflichtverletzung vorliegt, dass der Schaden und insbesondere die Schadenshöhe nachgewiesen werden kann. In unserer damaligen Studie hatten wir einen sehr guten Rücklauf seitens der Gerichte und wir hatten insgesamt, also wurde uns mitgeteilt, dass 6 Versuche gestartet wurden, seitens der Aktionäre eine solche Klage durchzusetzen. Es ist aber in keinem Fall zur Zulassung gekommen. Also keins dieser Verfahren hat diese erste Hürde übersprungen. Also auch hier wieder in der Theorie gute Idee. In der Praxis hat
dieses... Das ist eigentlich ein Papiertiger.
Hat dieses Verfahren keine Relevanz. Ja, und auch hier bedürfte es einer Reform.
Ja, und ich meine, wir haben ja Minderheitsaktionärsvertreter oder Gruppierungen und das sind meiner Meinung nach auch die einzigsten, die ab und zu mal so einen Ritt wagen, weil sie da ein übergeordnetes Interesse sehen. Aber so wie Sie das formulieren, ist es schon, ich glaube, das ist, hier kann man eindeutig Papiertiger sagen für diese gesetzlichen Vorschriften. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, also nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie eine konkrete Frage an Frau Professor Redenius-Höfermann, schreiben Sie es in den Kommentar. Wenn ich es rechtzeitig lese, dann bringe ich Sie gerne nach vorne. Aber keine zum Thema VW und Diesel, weil das ist so komplex, das kann man, glaube ich, in wenigen Minuten nicht vernünftig beantworten. Lassen Sie uns mal zu einer meiner Lieblingsfragen kommen, zu diesem Thema Haftung. Weil ich bin schon sehr bei dem Herrn Eucken. Wer Verantwortung hat, der muss auch die Konsequenzen tragen, wenn er seiner Verantwortung nicht nachkommt. Und da sind wir bei dem Thema Ethik und Anstand. Und deswegen, wie sehen Sie denn, wie balancieren Aufsichtsgremien ethische Überlegungen und soziale Verantwortung mit Haftungsfragen? Ist ja mit dem Thema ESG, kommt ja die soziale Verantwortung ganz stark wieder in den Vordergrund. Oder salopp formuliert, gibt es eigentlich einen moralischen Kompass für Aufsichtsräte? Kann Ethik und Anstand die Lösung für ein fehlerhaftes Haftungsregime sein?
Lieber Herr Ruder, lassen Sie mich vielleicht eine Gegenfrage stellen. Muss Ethik und Anstand überhaupt dazu führen, dass Schadensersatzansprüche verhindert werden? Und auch hier wieder die Frage, was will man mit der Haftung erreichen? Also soll es zu einer Sanktion kommen? Soll es zu einer vollständigen Reparation kommen? Brauchen wir nicht ein Umdenken? Also, dass man auch bei einem möglichen Schadensersatzanspruch, dass man einfach dahin kommt, dass man sagt, so, wir haben jetzt diesen Schaden, der muss jetzt, kann nicht vollständig repariert werden, weil die Summen ja meistens so hoch sind, dass das also niemand hat. Aber kann man das nicht überwinden, ja, indem man also den Vorstand, Aufsichtsrat sanktioniert und dann auch guckt, wie man gemeinsam weitergeht. Ja, ich meine, das andere Instrument, das wir haben, ist immer noch die Abberufung. Auch das ist dann möglicherweise, muss dann erfolgen, wenn es gar nicht mehr, wenn das Verhältnis so zerrüttet ist. Aber müssen wir nicht einen normaleren Umgang mit dem Thema Haftung auch irgendwo bekommen? Und ist es immer so dieses Schwerwiegende, was damit einhergeht?
Ja, ich meine, das ist Ihre Grundgedanke, weg von der Reparation hin zur Sanktion. Und ich muss Sie aber das fragen, weil der Praktiker fragt das immer. Und ich habe das auch ein, zweimal gesehen. Nehmen wir mal an, wir machen das und sagen, der Aufsichtsrat verdient 100.000 Euro, weil es verdienen ja nicht alle 500.000 oder 800.000, sondern ich glaube, wenn ich die Analysen und Studien richtig verstehe, ist bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen in den ersten drei Schichten ist es im Durchschnitt ungefähr 100.000 Euro Aufsichtsratshonorar pro Jahr. Wie hoch würden Sie den Betrag nehmen, wo Sie jemanden in Schadensersatzanspruch nehmen? Fünffache, zehnfache?
Ich hatte seinerzeit mal ein Modell erarbeitet, das sich auch auf die Länge der Tätigkeit bezogen hat und dann mit einer Höchstgrenze von 4 Jahren. Aber das war ein Modell, das ansteigend war. Also es war im ersten Jahr hätte man mit der Hälfte der Vergütung gehaftet und das ist dann so angestiegen. Ja. Ja. Ob ich bei dem Modell jetzt bleibe, das weiß ich noch nicht. Dazu will ich jetzt noch mal intensiv forschen, auch mit Blick auf die verhaltenswissenschaftlichen Studien aus den Nachbarwissenschaften. Aber mein Eindruck ist, dass ein Modell mit einer Haftungshöchstgrenze gegebenenfalls etwas Dynamik aus dem Thema nimmt und vielleicht das Ganze dann aber auch etwas, dass es etwas mehr in der Praxis dann auch angewendet wird.
Ja, aber die Gefahr wird natürlich dann noch größer, dass dann, nehmen wir mal an, das wäre jetzt im maximalen Fall das Vierfache, dann hätte ich eine Summe von 400, die müsste ich durch eine D&O-Versicherung zu relativ schmalem Geld wahrscheinlich, könnte ich die versichern lassen. Und dann sagt jeder, ja, das ist, das akzeptiere ich. Ja, da ist ja eigentlich nichts mehr Schlimmes. Dann bleibt es beim reinen Ansehens- und Reputationsverlust, wenn dann so etwas nach außen dringt, beziehungsweise, Sie hatten das vorhin auch angedeutet, die Konsequenzen hat, dass man mich zum Rücktritt oder zur Amtsniederlegung zwingt, damit dieses Thema beendet wird.
Genau, also da müsste man so etwas wie ein Selbstbehalt nachdenken, ja, kann der dann noch versichert werden? Und da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht dahin geht, dass jetzt jeder sich denkt, ach, das ist ja von meiner D&O alles gedeckelt und man nicht dann doch in den Vorsatz reinrutscht, ja, weil das nochmal, also das würde da ja rausfallen aus diesem Überlegung. Ja. Aber es ist mal eine Überlegung wert, wie kann dieses Haftungsregime ins Heute getragen werden. Man möchte nicht dieses Damoklesschwert über den Organmitgliedern die ganze Zeit schweben haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Geltendmachung dann auch ja in extremen Fällen immer nur dann passiert. Und das ist so meine Überlegung, ja, ist das noch das Modell, das einer guten Corporate Governance entspricht?
Ja, und vor allen Dingen, Sie stellen ja die Frage schon richtig, was hat sich denn der Regulator dabei gedacht bei dem bisherigen System? Und wenn er zum Ergebnis kommt, dass die Zielsetzung nicht erreicht wird, dann können die regulatorischen Vorschriften nicht richtig sein, dann müssen die angepasst werden. Und dann ist nur die Frage, ob die Öffentlichkeit das natürlich dann auch akzeptiert, weil sowas kann man ja der Öffentlichkeit nicht vorenthalten, wie diese Systematik ist. Heute denkt sicher ein Großteil der Öffentlichkeit, dass jeder unbegrenzt haftet und wenn etwas passiert, dann verliert er sein Einfamilienhäuschen oder was immer er als materiellen Wert in den Ring werft. Glauben Sie, dass mehr Transparenz bei der Durchführung von Entscheidungen und vor der Dokumentation von Entscheidungen im Aufsichtsrat, wir reden ja heute schwerpunktmäßig von der Haftung für den Aufsichtsrat, dass das helfen würde?
Sie meinen jetzt bei der Geltendmachung oder um einen möglichen...
Ja, natürlich mit der Geltendmachung, weil Sie sagten vorhin ja zu Recht, es ist sehr schwierig, die Geltendmachung zu vollziehen, weil ich in der Regel nicht die Informationen habe, nicht die Unterlagen, nicht die Dokumentationen. Die sind aber auch sehr oft bei, sage ich mal, kritischen Entscheidungen, wo jeder schon so ein bisschen ein Bauchgefühl hat, das könnte auch schiefgehen. Da ist ja meistens die Dokumentation etwas schmalspurig.
Und, also ich glaube, es ist schwierig, da jetzt eine vollständige Transparenz nach außen dann durchzusetzen. Das waren ja auch Reformgedanken, die wir getätigt haben bei dieser Studie zum 148. Nämlich müsste man es nicht koppeln mit dem Instrument der Sonderprüfung. So, dann würde ja ein Sonderprüfer ins Unternehmen gehen, sich die Unterlagen angucken. Ich empfinde es als schwierig, jetzt quasi den Unternehmen noch mehr Transparenzpflichten, insbesondere auch mit Blick auf die Vorstandssitzung, die Aufsichtsratssitzung aufzuoktroyieren. Es sind ja auch immer noch unternehmerische Entscheidungen und nach dem Gesetz leitet der Vorstand das Unternehmen unter eigener Verantwortung. Da sollten wir aufpassen, dass jetzt nicht ständig noch die Aktionäre da noch mit überall mit rumfuhrwerken.
Ja, aber das wäre auch ein guter Gedanke, dass wir die Sonderprüfungen und das Recht für eine Sonderprüfung stärken mit der entsprechenden Berichterstattung etc. natürlich nach außen hin. Wir sind schon fast am Ende, Frau Rudenius. Haftung lässt die Zeit dahin fließen. Was ist denn Ihre abschließende Wertung? Haftung, Damoklesschwert oder Papiertiger? Warum reden Aufsichtsräte so wenig über ihre persönliche Haftung?
Ach, ich glaube, die Aufsichtsräte reden durchaus über ihre Haftung und sie sind sich dieser auch bewusst, was ihnen wichtig ist, dass das Haftungsregime ausbalanciert wird. Und deswegen, wenn ich so mir anhöre, was Aufsichtsräte zu sagen haben, ist mein Ansatz, die Haftung stärker verhaltenssteuernd dann auch auszubringen und tatsächlich darüber nachzudenken, ob man es nicht an die tatsächliche Vergütung knüpfen müsste. Das würde natürlich auch ein bisschen mehr Sicherheit bieten. So.
Ja, das ist, muss man sehen. Vor allen Dingen muss man sehen, wäre das die sogenannte individualisiertere Haftung ja auch spannend, weil wir ja auch auf der anderen Seite Reformvorschläge diskutieren in der Corporate Governance. Ist das alles heute noch richtig, dass das Gremium eine Gesamtverantwortung hat? Sollte nicht der Prüfungsausschuss die finale Verantwortung für seine Themen haben? Sollte nicht der Digitalisierungsausschuss die finale Verantwortung haben und nicht wie heute, ein Ausschuss bereitet etwas vor, gibt eine Empfehlung ins Gesamtgremium und das Gesamtgremium entscheidet und hat demzufolge jeder natürlich dann das Haftungsthema auf dem Tisch. Abgesehen davon, dass durch die Diversifizierung wir ja auch in der Zukunft wahrscheinlich auch deutlich stärkere diversifizierte Honorare haben. Dieses alte Modell, jeder kriegt den gleichen Betrag und der Vorstandsvorsitzende kriegt das Doppelte, wird wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr ausreichen.
Da sind wir, das wäre wahrscheinlich dann ein Thema für ein weiteres Podcast, nämlich das Thema Professionalisierung der Aufsichtsratsmitglieder. Ja. Wie groß sollten diese Gremien sein? Diese großen Aufsichtsräte führen, Sie haben es ja gerade aufgezählt, zu einer Vielzahl von Ausschüssen. Und da sind wir wieder bei auch solchen verhaltenswissenschaftlichen Themen wie Gruppenverhalten, Gruppendynamik, wie wirkt sich der Einzelne aus? Also das sind, da könnten wir, glaube ich, noch mal eine Stunde drüber reden.
Ja, wir sind am Ende und da kriegt jeder Gast und Sie natürlich auch meine klassischen zwei Schlussfragen. Gab es Ihrer Meinung nach in der letzten Zeit irgendwelche positive oder negativen Aufreger in der deutschen Corporate Governance Landschaft, nicht nur zum Thema Haftung, sondern allgemein? Ist Ihnen da irgendwas positiv oder negativ aufgefallen?
Also Gott sei Dank gibt es da einige, sonst wären wir ja am CGI auch arbeitslos. Lassen Sie es mich vielleicht weniger als Aufreger und mehr als Diskussionsthemen betiteln. Da ist sicherlich, und das hatte ich ja auch in diesem Werkstattbericht aufgezeigt, das Thema der Vorstandsdoppelmandatierung. Ja, also wie kann man das mit guter Corporate Governance dann auch vereinen? Das ist ganz, ganz konkrete Frage und dann etwas breiter und auch etwas, das bezieht sich auf die längere Sicht hin, die interessanten Reformgedanken zum Aktiengesetz, die jetzt vorgestellt wurden von der gesellschaftsrechtlichen Vereinigung. Ja. Also inwieweit muss jetzt dann das Aktiengesetz dann mal an die aktuellen Gegebenheiten auch angepasst werden?
Ja, wir sind alle gespannt, was die Kommission für Anregungen aufnimmt und wie sie die Anregungen umsetzt. Frau Streit hat ja gerade vor wenigen Tagen, glaube ich, im Handelsblatt war das, zu ein, zwei Vorschlägen deutlich Stellung genommen. Aber das muss man sehen. Frau Redenius, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber Sie müssen uns noch einen Schlusssatz mitgeben fürs Wochenende. Möglichst kurz, wo wir uns am Wochenende noch an dieses tolle Gespräch erinnern mit Ihnen und wir dieses Gespräch nicht vergessen. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern fürs Wochenende mit zum Thema Haftung?
Also sowohl als Wissenschaftlerin und dann vielleicht auch wieder als die anfangs beschriebene Familienunternehmerin sollte, egal welches Unternehmen, immer im Mittelpunkt stehen und dieses im Sinne von ausgewogenen Checks and Balances geleitet und beaufsichtigt werden.
Das war jetzt kein richtig kurzer Satz, aber wir werden versuchen, ihn kurz zu machen. Unternehmensinteresse muss erste Priorität sein. Das Absolut. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Und nochmal recht herzlichen Dank für dieses prima Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Professor Redenius Höfermann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ganz lieben Dank, Herr Ruther, und Ihnen allen einen wunderbaren Abend.
Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Wie immer, Hinweise auf ergänzendes Lesefutter finden Sie in den Kommentaren, aber natürlich auch auf der Homepage der Frankfurt School of Finance and Management oder der CGI und FCCR. Also da würde ich immer stöbern und besuchen Sie auch die tollen Veranstaltungen, die Frau Redenius mit ihren Teams regelmäßig durchführt. Natürlich finden Sie auch Lesefutter auf der Homepage von Directors Academy oder auf meiner Homepage. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Im August geht es weiter, und zwar am 8. August, wie immer zur gleichen Zeit, donnerstags um 17 Uhr, dann mit Thomas Hirsch, Präsident des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, mit dem Thema Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, abonnieren Sie unsere Reihe, damit Sie keinen Termin verpassen. Schönen Abend, bleiben Sie gesund, kommen Sie alle gut nach Hause. Tschüss.
Tschüss.